Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Waren Sie in Prashanthi Nilayam schon mal in einem Zimmer mit 9 Personen untergebracht? Da geht es ein bisschen zu wie in einem Taubenschlag und da muss man schon die Ruhe weghaben und vor allem einen gesunden Schlaf. Die 77 Jahre alte Ruth Lund hatte mich eingeladen, sie in Nordacht in ihrem Zimmer zu besuchen. Kommen Sie doch einfach mit, aber leise, damit wir nicht zu doll stören. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Rein.
Moin Moin. Danke, liebe Ruth, dass ich euer Zimmer besichtigen kann. Ich hoffe, ich störe nicht, denn du hast ja hier noch 8 Zimmer. Nachbarin, erzähl doch mal, welche Nationalitäten das
sind. Also neben mir ist die Katrin aus Griechenland. Daneben sind Natascha aus Moskau und Galia kommt aus Sibirsk. Und das ist Anna aus Polen, eine ganz liebe auch. Ja, Nall ist Holländerin aus Neuseeland. Und da kommt Caroline aus Deutschland und das ist Maria aus Mexiko. Ja, wir haben hier eine sehr schöne Gemeinschaft. Früher waren hier 8 Betten drin, jetzt sind es 9. Und wir kommen trotzdem gut zurecht, weil wir auch alle schon mal hier waren. Alle, die hier drin sind, haben schon Kontakt mit Baba gehabt und kennen auch so seine Guidelines. Also wir sind schon so ein bisschen darauf eingerichtet, auf dieses Miteinander und im Sinne Babas unser Gemeinschaftsleben zu gestalten.
Die Betten stehen ja ganz schön eng. Ihr habt ein Bad. Wie macht ihr das morgens, wenn ihr alle zur gleichen Zeit beim Darshan sein wollt?
Also das lässt sich gut regeln. Wir haben hier zwar ein Bad, eine Toilette und 2 Waschbecken, aber die werden von den wenigsten genutzt. Wir gehen in die Common Showers.
Also die Gemeinschaftsdusche.
Ja. Wir haben hier auf beiden Seiten nochmal Gemeinschaftstoiletten und Gemeinschaftsduschräume, jeweils 3 auf jeder Seite. Und das verteilt sich. Einer schaut, wenn da was frei ist und dann geht es, der eine schläft länger, der andere kürzer. Und die einen gehen morgens zum Batschen singen, die anderen schlafen eben länger und gehen aber dafür regelmäßig zum Darshan nachmittags.
Du hast erwähnt, dass alle schon mal bei Baba waren. Du bist ja schon sehr früh zu Swami gekommen. Erzähl doch mal, wann und wie das war.
Ja, also in Bremen hatten wir einen spirituellen Kreis, der war so von Lehrern und von Leuten so auch aus der Bhagwan-Gemeinschaft im Nachhinein der 68er Jahre so gegründet worden. Leute, die sich an spirituellen Themen ausrichten wollten, haben auch Dozenten aus den USA eingeladen und alle möglichen Richtungen durchgenommen, indem sie dann die Dozenten einluden und die uns berichteten. Und so kam es, dass auch eines Tages von Sai Baba die Rede war und da war eine hochbetagte Künstlerin, sie hieß Adi von Harder. Und die wurde eingeladen und hat von Sai Baba berichtet. Dieser Vortrag wurde sehr zwiespältig aufgenommen. Das, was sie uns da von Sai Baba erzählt hat, kann das denn wahr sein? Und nur ganz wenige aus diesem Kreis blieben dann zur Diskussion.
Was hat sie denn erzählt, was so unwahrscheinlich klang?
Ja, es waren lauter Kleinigkeiten, dass Baba materialisiert und es war die Zeit, wo hier noch alles unentwickelt war, dass sie mit so einem Ochsenkarren über den Chitravati-Fluss kam. Es gab noch keine Straßen, noch keine Eisenbahn, noch kein Airport, wie es alles heute gibt, keine Umgehungsstraßen. Und dass sie 4 Monate bei Sai Baba war und dass ihr Sai Baba, da sie auch krank war, immer wieder geholfen hatte und dass sie für Sai Baba ein Bild gemalt hat. Leider habe ich jetzt keins dabei, aber es hängt in einem jungen College, bei den Students. Man kennt das Bild.
Wir sind ja auch nicht beim Fernsehen, also die Hörer können es sowieso nicht sehen.
Ja, ja, also es ist ziemlich bekannt. Und ja, wir wenigen, die daran interessiert waren, befragten sie nach Literatur, die damals fast gar nicht da war. Und dann stießen wir auf eine Milena Kunz-Bindio, mit der sie in Bad Honnef Kontakt pflegte. Und irgendwann, 1980 oder 81, ich habe zu Hause ein Album darüber, fand in Rom das erste Sai Baba Symposium statt, das hauptsächlich von einer Dina Res Tietz mit ins Leben gerufen wurde. Dieses Symposium habe ich besucht und die Message, die damals gegeben wurde, da hat Baba gesagt, jeder, der hier ist, wird eines Tages nach Prashanthi Nilayam kommen. Ich habe dann diesen Text vergessen, denn bei mir dauerte es noch bis Ende der 80er Jahre, dass ich zum ersten Mal zu Sai Baba kam. Ich hatte noch für 4 meiner 6 Kinder zu sorgen und es reichte nicht mit dem Geld.
Komm her. Wer kommt jetzt hier? Hallo?
Irma Knoke, die wollte mit dabei sein.
Setz dich hin.
Ja.
Sarah. Wir sind jetzt gerade bei dem Symposium in Rom. Davon erzählt sie gerade.
Ja. Und also dieses Symposium in Rom, da stand in der Message drin, dass jeder da eines Tages hinkommen würde. Ja, als ich Ende der 80er Jahre dann wirklich hierher kam, da hatte sich diese Message bei mir erfüllt. Ich habe ja auch die Satya Sai-Briefe von Anfang an abonniert, hatte aber zwischendurch auch so ein bisschen den Kontakt zu Baba verloren gehabt, habe sie dann ein paar Monate nicht gehabt und seither habe ich sie voll ganz. Und ich habe dann mir gewünscht, immer wieder zu Baba zu kommen, aber es sind zumeist 2 oder 3 Jahre vergangen, ehe ich wieder das Geld zusammen hatte. Mein letzter Aufenthalt vor knapp 3 Jahren war mein 15. Aufenthalt. Jetzt ist meine 16. Reise. Und jedes Mal denke ich, dass es schon fast die letzte sein könnte.
Warte mal, das geht mir jetzt aber zu schnell. Ich möchte jetzt mal zu der ersten Reise zurückkommen. Bisher hattest du eben nur von ihm gehört. Dann ja. Bist du hierher, hast ihn das erste Mal gesehen. Und wie war das?
Ja, ich kam beim ersten Mal gleich in die erste Reihe. Und ich durfte auch Briefe abgeben. Das war wunderschön. Und ich habe dann bei einem späteren Darshan Baba gefragt nach Vibhuti, nach richtigem die aus seiner Hand. Und da hat er gesagt, weht, weht. Und ich weht, ich warte immer noch. Ich habe natürlich immer Vibhuti hier bekommen, aber wie gesagt, aus seiner Hand noch nie. Und ich habe auch nie ein Interview gehabt. Ich habe mir das immer gewünscht, aber jetzt ist dieser Wunsch weg, denn jetzt kommen ja Hunderttausende von Menschen. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Und ich genieße mein Dasein, mein Hiersein in dieser spirituellen Kraft. Ich halte mich auch fast nur im Ashram auf. Naja, durch meine Knieoperation bin ich sowieso begrenzt im Laufen. Vielleicht soll das auch so sein. Und ich habe keinerlei Sehnsucht nach zu Hause, obwohl ich eigentlich auch ein schönes Zuhause habe. Mir geht es jetzt so, dass ich in wenigen Tagen abreise und traurig bin schon, dass ich dieses wunderbare Prashanthi Nilayam verlassen muss und seine Gegenwart nicht mehr spüren kann.
Aber die Gegenwart spürst du ja auch zu Hause. Du bist
zu Hause einen kleinen Altar und ich muss sagen, kleine Wünsche sind mir eigentlich immer wieder von Baba erfüllt worden. So ganz große, ja, da warte ich noch drauf. Aber vielleicht ist es in einem nächsten Leben, vielleicht ist es mir nicht eher vergönnt. Ja.
Aber erzähl doch noch mal ein bisschen, wie das früher hier aussah. Jetzt hat man das Gefühl, Puttaparthi wird eine Großstadt. Wie war das damals?
Ja. Es war alles eigentlich geruhsamer und irgendwie, ja, friedlicher. Was ich jetzt nach dem letzten Aufenthalt so sehr empfinde, dieses Lautsein, dass es so sehr viel Unruhe gibt, dieser spirituelle Ort und auch im Darsham, die Fülle, auch die Inder, die alle aufstehen. Es war früher sehr viel mehr Disziplin. In den Kantinen stand immer Silence, wir sollten still sein. Die ersten Aufenthalte habe ich ja im Shed verbracht, im Shed für Western Ladies. Und es wurde um 9 Uhr Licht gelöscht, es musste Ruhe sein und es war auch nicht so viel Technik da. Heute, viele bringen Reisebügeleisen, Kocher und alles Mögliche mit. Der Aufenthalt hier in den Gemeinschaftsunterkünften ist spottbillig. 10 Tage Aufenthalt hier in diesen Dormitorieräumen, 250 Rupien. Und wenn dann manche das missbrauchen und große Kocher eimerweise warm Wasser machen oder Laptops, Mobilephones, alles aufladen hier, dann kostet das sicher viel mehr Geld. Aber wir müssen es so hinnehmen. Irma, du nickst nur immer.
Sag nochmal jetzt deinen Namen. Ich bin Irma Knoke. Ich komme aus Taunusstein bei Wiesbaden.
Wie lange bist du schon bei Barber?
Ich bin im Jahr 2000 das erste Mal gekommen.
Und da hat sich zu jetzt, zu 2011, auch schon ordentlich was verändert?
Ja, für mich auch, ja. Ja, es ist unruhiger geworden einfach, undisziplinierter oder...
Ja, durch die Menge der Leute einfach, ja, ja. Aber trotzdem kommst du immer wieder, warum?
Es zieht mich einfach. Bei jeder Indienreise weiß ich, ich gehe zu Sai Baba, weil es mir gut tut, weil ich eine Zufriedenheit bekomme, glücklich bin und mehr mich spüre, mich wahrnehme.
Kannst du beschreiben, was dich zieht?
Love all, ganz klar. Ich arbeite dran und ich möchte auch, was ist das in Deutsch? Unconditioned Love, ohne Konditionen, ohne Bedingungen, das Leben leben und lieben.
Da hinten klopft jemand. Ich glaube, die Tür ist zu.
Ah, komm her, das ist Claudia. Die kommt auch schon sehr oft zu Sai Baba. Das ist eine ganz Liebe. Sie kommt sehr oft zu Sai Baba. Komm rein, Claudia, wir können dich gebrauchen. Claudia, setz dich bitte.
Machen wir weiter. Ruth, was zieht dich denn immer wieder hierher?
Ja, Sai Baba, die höchste Instanz. Ich bin nie in meinem Leben jemandem begegnet, der so auf mich, ja, mich so beeindruckt oder innerlich, ja, es gibt nichts Höheres.
Wodurch hat er dich beeindruckt?
Ja, das ist seine Existenz. Ich kann es jetzt nicht im Einzelnen sagen. Ja, vielleicht auch, weil ich im Gebet dann Ruhe und Frieden finde, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Irgendwie hilft es mir. Ich habe meinen kleinen Altar und das alles und ich mache mir zu Hause seine Bhajans an, ich lese seine Schriften und dann vergesse ich meine Probleme.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Ein Lieblingsbuch? Ja, ich lese täglich von den Stepski vom Westen. Moment, wie heißt es?
Barber spricht zum Westen.
Ja, ja, der Umschlag ist hinüber.
Ziemlich deutlich, deine Gebrauchsspuren.
Ja, ja, also das tägliche Ritual ist für mich so wichtig geworden und ich glaube, das gibt meinem Leben Halt.
Wobei das von Stepski ja, also nicht von Barber direkt, sondern...
Ja, ich weiß. Aber es ist für mich irgendwo ein Einstieg auch gewesen.
So wie für viele andere Menschen ja auch.
Ja.
Und welche Lehre von Barber ist für dich die wichtigste?
Ja, jetzt zu Weihnachten, we are all one. Das ist das, woran wir uns eigentlich immer erinnern sollten. Aber wir leben es ja gar nicht. Wir müssten uns dauernd daran erinnern. Und ich denke, die täglichen Rituale mit Baba sind enorm wichtig, dass wir seine Lehre nicht vergessen. Das ist irgendwie auch das Stützkorsett, was wir brauchen, dass wir täglich mit Baba leben. Es kommen Tage und Situationen, wo man nicht so ganz fest verbunden ist, wo man also Gottes Nähe und Gottes Ferne auseinandergehen. Aber ich wünsche mir nie, von Baba loszukommen. Das ist vielleicht das... Wir sollen ja wunschlos sein, nicht wahr? Um in den Atman einzugehen und alles. Aber das ist der Wunsch, immer mit Baba verbunden zu bleiben. Das wäre für mich das Wichtigste. Ja.
Was sagen deine Kinder?
Akzeptieren es jetzt zum Teil. Sie sind keine Baba-Devotes. Aber man hat mir irgendwo gesagt, und ich habe es auch gelesen, wenn einer in der Familie mit Baba verbunden ist, hilft Baba auch den Angehörigen, den Relatives und... Ja, Baba sagt zwar, wir sind Einzelwesen, also wir sind ja nur mit der Familie karmisch verbunden, aber gleichzeitig zeigt uns Baba durch seine Sorge für seine Relatives, was jetzt an Christmas passiert ist, der Unfall mit seinen Großneffen und so, dass man auch für die Angehörigen irgendwie sorgen muss und dass man auch für seine Mitmenschen sorgen muss. Also wir müssen immer diese Grenzerfahrung machen, wie weit gehen wir im Dienen, wie weit dienen wir uns selbst mit der spirituellen Weiterentwicklung. Und also es ist, wir sind täglich herausgefordert. Und da kommen wir zu Joy Thomas. Also das Leben ist nicht nur ein Spiel ist, sondern ist auch Herausforderung. Lebe diese Herausforderung und nimm sie an. Ja.
Du hast eben von dem Unfall in Babas Familie gesprochen. Dieser Unfall hat ja zu Weihnachten hier einiges durcheinander gewürfelt.
Ja, dadurch hat er auch den Christmas Choir gekürzt und auch den Kinderchor und das Blasorchester der Students kam nicht zum Zuge.
Da ist er gar nicht gekommen morgens, da haben seine Studenten vergebens gewartet. Ja. Ne?
Baba hat für seine Relatives gesorgt und an einem der darauffolgenden Tage hat er morgens da schon gegeben, den Batschensängern, indem er zum Hospital gefahren ist. Und das waren nur wenige in der Zeitkulventhalle und die fühlten sich sehr beschenkt.
Also wenn ein Unfall in seiner Familie ist, dann kümmert sich Baba eher um seine Familie als um seine Devotees, die ihm etwas darbringen wollen.
Das möchte ich so nicht sehen, denn es war ja trotzdem eine einmalig schöne Christmasfeier. Die unwahrscheinliche Christmas-Decoration ist ja bis zum 4. Januar geblieben, die von den Südafrikanern mit so viel Liebe gestaltet wurde. Und auch das Prasad, das wir bekommen haben, diese kleinen Schlüsselanhänger, da haben die Barbergruppen ja ein Jahr lang dran gearbeitet. Also mit so viel Liebe und ja. Claudia, ich meinte, du könntest zu ihr ins Flat kommen.
Ja, ja. Also sie meint, ich würde dir einen großen Gefallen tun, wenn das so ist.
Ja. Sie ist ja schon sehr lange bei Baba. Also wir haben uns einige Male gesehen hier, nicht?
24 Jahre jetzt.
Oh, wo wohnst du?
N5A12.
N5A12. Und wenn ich heute noch um zwei oder um halb zwei komme? Ja?
Mhm. Okay.
Super, danke. So kommt man zu den Interviews, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Wo waren wir denn jetzt? Du lässt denn deine Kinder zu Weihnachten allein?
Was ja, sie sind erwachsen. Also die Älteste ist schon 54, die Jüngste also 47. Und ja, meine Enkelkinder sind ja schon die Ältesten, schon 24 und ein bisschen darunter. Also ich werde ja nun im nächsten Monat schon 77, nicht wahr? Und bin eigentlich dankbar, dass ich das im Alter habe jetzt und ja.
Du hast immer noch die Kraft, trotzdem hierher zu kommen.
Ja, lange Reise ist sehr anstrengend, aber um zu Sai Baba zu kommen, ich glaube, ist man immer bereit, auch Strapazen in Kauf zu nehmen. Und das mussten die ersten Devotis früher ja viel. Da gab es ja noch nicht diese Straßen, diesen neuen Airport. Also die hatten viel mehr Schwierigkeiten zu bewältigen.
Wann bist du denn das erste Mal hierher gekommen?
Das war Ende der 80er Jahre, das muss 88, 89 gewesen sein. Da ging es noch über, damals hieß es noch Mumbai, und dann mussten wir dort den International Airport wechseln auf den Nationalen und dann nach Bangalore. Es war sehr viel schwieriger. Heute gibt es ja die Direktflüge. Es ist heute einfacher geworden.
Du hast vorhin von den Sheds erzählt, hier sind ja nur 9 Mitbewohner in den Sheds. Waren das wie viel damals?
Bis zu 300 Leute, westliche Frauen, Western Ladies. Und wir hatten auf dem Boden geschlafen, entweder ließen wir uns Grasmatratzen kommen mit diesen Fahrradrikschas und mussten uns alles dazu kaufen und selbst gestalten und auch noch mit Moskitonetzen, weil damals viele Moskitos reinkamen durch die Türen. Es kamen gelegentlich auch Katzen. Die Hunde wurden weggejagt von den Silverdals. Geckos kochen die Wände hoch und Kakerlaken waren in den Toiletten. Also man musste schon ein bisschen Mut haben. Aber ich konnte damit umgehen, weil ich eben als Kriegskind zwar aus einem sehr guten Haus und zwar verwöhnt aufgewachsen bin, aber Flüchtlingslager und Internierungslager für Zivilisten mitgemacht habe, so dass ich viele Höhen und Tiefen erlebt habe. Und wenn ich überhaupt noch lebe, ja, ich habe es nicht nur Schlimmes erlebt, auch mit meinen Kindern, mit den vielen Krankheiten der Kinder und Suizidversuche meiner schwerbehinderten Tochter. Ich habe immer viel Glück gehabt. Ich darf mich nicht beklagen. Und das möchte ich eigentlich auf Sai Baba zurückführen. Ja, ich hatte hier jetzt eine Erkältung, bin durch die Mitreisende zu Dr. Naht geführt worden. Und dieser Dr. Naht soll ja Aura lesen können. Und er sagt, Sai Baba hätte zweimal mein Leben gerettet. Ich hätte ja auch was mit dem Herzen. Nun ja, ich hatte zweimal wirklich so Herzbeschwerden, dass ich einem meiner Söhne sagte, wenn mal was ist, 112 anrufen, nicht wahr? Und ich hatte auch als Kind schon Herzbeschwerden und Typhus und Fleckfieber und viele Unfälle. Ich bin durchs Leben gekommen und ich möchte sagen, ich war durch Gott beschützt und dieser Dr. Naht sagt, Baba hätte mir schon einmal das Leben gerettet. Auf solche Dinge kann man eigentlich nichts geben, wenn jemand sowas sagt.
Aber was sagt dein Gefühl?
Ja, es könnte so gewesen sein. Aber das mit anderen Leuten zu besprechen, ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache, weil es ja auch immer sehr viele Zweifler in dem Bereich gibt. Wir kommen da in den Bereich dieser Grenzwissenschaften. Und ja, also es sind Dinge, die kann man eigentlich gar nicht mit der Allgemeinheit besprechen. Da gibt es, ja, also es sind, ja, was soll ich sagen, es sind Dinge, die ich selbst nicht bewerten kann und die ich auch nicht beurteilen möchte. Ich selbst habe diese Fähigkeiten alle nicht. Und ich muss es so hinnehmen. Und ich denke mir, wie Barber auch in seinen Schriften sagt, wir sollen vorsichtig sein mit dem Urteilen. Wir sollen happy sein. Und das, was wir auch so an Fehlern gemacht haben, was vergangen ist, vergangen. Und wenn wir im Heute und Jetzt richtig leben, wird sich auch das Morgen gut gestalten, denn wir wissen nicht, was morgen sein wird. Ja, und so versuche ich, einiges von Barbers Lehren umzusetzen. Gelingt mir auch nicht immer.
Wie ist es für dich jetzt, Barber, auch als gealterte Person zu sehen? Du kennst ihn als jung.
Ich habe ihn, also die ersten Male, wie ich Barber hier kennengelernt habe, da war keine Saikulvan-Dalle da, da war Sand, da waren Palmen da. Und im Darshan haben wir uns an die Palmstämme gelehnt und hatten so ein bisschen Schatten auch. Und dann spazierte Barber wie so ein gutmütiger Mohrenprinz durch die Menge, die längst keine Menge war zu den heutigen Tausenden. Und materialisierte und lächelte und alles. Und er lief wie so gefedert, so schwebend. Und auch bei den ersten Christmas-Veranstaltungen, da war er im Mandir oben auf der Veranda. Und dann war seine bräunliche Hautfarbe plötzlich hell. Und dann hatte er was Weißes an Silbernschiene. Und wir sind damals mit St. Kirtan, mit Kerzen frühmorgens umgezogen. Das ist alles nicht mehr. Als ich die Saikulvan-Halle zum ersten Mal sah, fand ich sie schön, aber irgendwie so eingegrenzt. Naja, jetzt hat man sich dran gewöhnt und es war sicher auch notwendig, denn ohne dieses Glasdach und alles saßen wir beim Darshan in der Sonne.
Und im Regen.
Ja, ja, ja. Aber ansonsten, ich meine, Baba hat alles der Zeit gemäß und diesen großen Massen, die jetzt kommen, angepasst. Und wenn ich ihn jetzt so nach 3 Jahren wieder gesehen habe, es tat mir unendlich leid, dass er so gealtert und so klein geworden ist. Aber wir dürfen nicht nur seinen Body betrachten. Er zeigt uns, dass er eben einen menschlichen Körper hat, über die 85 hinaus. Und so ein bisschen Sorge habe ich auch, wie es noch weiter werden könnte. Also wir sehen ihn ja jetzt entweder im Rollstuhl oder im Auto. Und wir kommen nicht mehr so nah heran.
Wir sehen ihn als kleinen orangen Punkt, wie er das mal vor 60 Jahren
gesagt hat, dass wir ihn nur noch als Punkt sehen würden. Und trotzdem spürt man, dass da was ist. Und ich bedauere, wenn da schon zu Ende ist, dass immer welche anfangen zu schwatzen, diese Unruhe, dass viele gar nicht wissen, dass seine Energie ganz schnell wieder zurückgeht von uns und dass wir dann nichts davon haben, auch wenn wir angesprochen werden von anderen, ja, die etwas wissen wollen. Wir müssen ja antworten, aber die Energie Babas geht uns verlustig.
Also wir sollten nach dem Darshan schweigen.
Ja, und das vermisse ich jetzt hier sehr.
In der indischen Kultur ist es ja ganz anders. Ja. Die leben ihre Religiosität ja anders als wir.
Ja, sie leben ihre Religiosität anders.
Die vielleicht einmal im Leben überhaupt nur hierher kommen.
Ja, weil sie zu arm sind, sich so eine Reise leisten zu können. Und diese Diskrepanz zwischen arm und reich. Ich habe es auch zu Irma schon mal gesagt. Sie hat nämlich gestern ihr Prasad einem Bettler auf der Straße gespendet. Und zum ersten Mal habe ich gesehen, dass ein Bettler lächelt. Und schon bei meiner ersten Reise, also ich habe im Krieg viel, viel Elend erlebt, aber mir ist es kalt über den Rücken gelaufen, als ich diese Armut gesehen habe. Und noch heute rührt es mich an, obwohl wir es jetzt längst durch die vielen Reisen gewöhnt sind. Indien ist so ein aufstrebendes Land, ein zukünftiges Hightech-Land. Und diese Armut, also die Menschen, ich fühle mich dann immer noch als Millionärin, obwohl ich ja eigentlich nur eine bescheidene Rentnerin bin, gegenüber diesem Elend hier.
Be one, said the Lord, be one, said the Lord, be one, be one.
Irma, du hast dein Prasad also verschenkt. Nun sitzen da draußen hier Dutzende von Bettlern. Wie hast du den einen Bettler ausgesucht, dem du das Prasad gegeben hast?
Er war sehr behindert. Er hatte keine Beine und war auf dem Boden laufend. Und es war ganz spontan. Er schaute mich an und ich habe es gegeben, so ohne nachzudenken. Das hat mir gut getan, ja.
Und du meinst, er wusste, dass das Prasad war?
Ja. Bin ich überzeugt, ja.
Wir kamen ja von dem Sportfest und hatten alle was in den Händen. Wir sind reich beschenkt worden mit Prasad. Und mich hat nur berührt, dass dieser Mensch, der auf den Händen lief, lächelte. Da dachte ich mir, das sollte so sein. Und wenn ich jetzt sehe hier in diesen Dormitores, Menschen aus Mexiko, Menschen aus Brasilien, Argentinien, wir hatten Argentinier hier ein paar Tage drin. Die, alle haben sie noch weitere Flüge als wir. Aus Deutschland und das sind Länder, die, in denen es auch Not gibt. Sie sparen sehr lange darauf, um hierher zu kommen. Also Baba hat eine Kraft, die Menschen zu sich heranzuziehen. Es muss eine unsichtbare Kraft sein und man sagt ja auch, nicht umsonst, wer nicht gerufen ist, kommt nicht hierher. Also nachprüfen, nachweisen können wir es nicht. Das sind wieder diese Grenzerfahrungen, worüber ich auch immer ja, staune, aber es ist so. Ich weiß nicht, Irma, wie siehst du das?
Für mich sind das Geschenke. Ja, ich bin so beschützt, ich bin so behütet, kann ich es auch nennen. Und ich nehme die letzten paar Jahre mehr wahr, was ist ein Geschenk für mich? Ich habe zum Beispiel, ich war in Goa wegen einer Freundin, die das erste Mal dort war, gehe zum Reisebüro und sie sagen mir nach Puttaparthi Warteliste Nummer 14 und ich sage, eine Nacht schlafe ich drüber, gehe den nächsten Tag zu einem anderen Reisebüro und sage, buchen Sie Warteliste Nummer 14 und raus kam ein Ticket confirmed. Und dann dachte ich, das hat Sai Baba gemacht, ich soll kommen. So, ich glaube an diese Dinge inzwischen, nicht früher das erste Mal, als ich hier war. Wenn du das hören willst, ich muss lachen.
Ja, erzähl mal vom ersten Mal.
Ja.
Wann war das?
2000 und ein Freund hat mich mitgenommen. Freunde fragten mich dann in Deutschland, gehst du auch zu Sai Baba? Und ich habe sehr, heute weiß ich, hochnäsig gesagt, wer ist das denn? Und dann haben sie mir gesagt, ja, das ist ein Guru oder ich weiß nicht mehr wie. Auf jeden Fall sind wir hierher für 3-4 Tage und das erste Mal beim Darshan, die Inderinnen gehen nach oben. Und dann habe ich zu mir gesagt, die sind hier alle verrückt, ich aber auch, denn ich sitze ja auch hier. Und dann habe ich gedacht, was soll das hier, was soll das hier? Wegen einem Mann. Meine Einstellung hat sich in den 3-4 Tagen geändert. Dann habe ich gedacht, Gott hat uns diesen Mann geschickt, damit er uns hilft. Und ich wollte mich am 4. Tag verabschieden. Es berührt mich immer wieder sehr, wenn ich das so erzähle. Ich lasse mich auch berühren. Dann ist eine kleine Inderin, 4 Jahre vielleicht alt, die Jasmin im Haar hatte und ich auch. Und sie fasst meine Haare an, mein Blumen an und hat die Hand auf meiner Schulter und kurz darauf sitzt sie an meinem Bauch. Und da kam eine innere Stimme, Irma, arbeite mehr mit Kindern. Und ich wusste ganz genau, mit welchen Kindern. Mit Kindern Gottes, mit Behinderten. Ich habe dementsprechende Ausbildung. Und ich habe damals nicht gewusst, dass mir das Sai Baba sagte. Wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, kann nicht sein, das war hier drin. Und ein paar Jahre später, ich habe das ja immer wieder Menschen erzählt, sagt mir ein, das hat dir Sai Baba gesagt. Und da konnte ich es auch nehmen. Und ich tue es auch. Ja? Und ja, das ist, vielleicht komme ich deswegen, jedes Mal, wenn ich in Indien bin, sage ich, Sai Baba ist für mich 2 Wochen Minimum, gehe ich hierher. Ich hatte jetzt 10 Tage bekommen von Accommodation und dachte, okay, dann gehst du eben am 10. Tag weiter. Ich besuche noch andere Freunde und ich habe ein Ticket bekommen am 25., also nach 14 Tagen. Und das ist in Ordnung so.
Die Arbeit mit behinderten Kindern machst du in Deutschland oder hier in Indien?
Ich mache sie in Deutschland. Wir sind in dem Sinn, denke ich, gerade alle behindert, ein Stück weit, wie immer ich das jetzt gerade sehen will. Ich arbeite hauptsächlich mit Süchtigen und ja, und ich tue es und ich denke, das ist meine Aufgabe, die ich von Gott bekommen habe.
Und da kannst du Babas Lehren mit einbringen in diese Arbeit?
Auf jeden Fall.
In welcher Form?
In der Form, dass ich, oh ja, in welcher Form? Indem ich mit den Menschen spreche und sage, aufgrund dieser Krankheit, was kannst du ändern in deinem Leben? Die Krankheit sagt dir ja was. Sie ist ein Freund, weil sie sagt, hey, schau mal hin. Und all dieses einfache Leben, diene den Menschen, verbessere deine Charaktereigenschaften, all das kann ich einbringen und das tue ich auch.
Auch mit dem Namen Baba oder gar nicht?
Manchmal mit dem Namen Baba, indem ich sage, wenn du Hilfe willst oder wenn die Menschen mir sagen, ich möchte auch nach Indien, ja, geh zu Sai Baba, der hilft dir. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja. Und allein, dass ich das lebe, geht es ja weiter. Ja, ich merke, dass Menschen spüren, nicht aus meiner Nähe raus wollen. Und ich weiß, was sie spüren, weil ich es spüre. Oft wissen sie es nicht, aber ich denke, ja, wunderbar, bleib. Ja, nimm dir die Energie. Und das ist vielleicht jetzt gerade wichtig. Ja.
Danke, dann wünsche ich dir jetzt erstmal guten Flug wieder zurück nach Deutschland.
Danke.
Und danke auch dir, Ruth, dass ich einen Blick hier in euer Zimmer werfen durfte.
Ja, bitte, ich wünsche dir Babas Segen, immer, God bless you,
dass du auch viel Gnade erfährst.
Ach, du glaubst gar nicht, wie gesegnet ich bin, dass ich dieses Radio machen darf nach meiner Pensionierung. Das ist wirklich das größte Glück, was mir je in meinem Leben passieren konnte.
Ja.
Ja, hier in dem neuen Bettzimmer geht es rein und raus. Und als ich eben das Zimmer verlassen will, kommt noch ein deutscher Besuch, Priska Springmann. Und natürlich entkommt auch sie meinem Mikrofon nicht. Da jetzt Mittagsruhe angesetzt ist, gehen wir hinaus in den Garten. Priska, ich sehe dich ja oft in der Kantine und ich möchte jetzt gerne etwas über deinen Weg zu Saibaba wissen.
Also, ich war vor dem Kindergarten, als ich meine Kinder hingebracht habe. Da war ein Foto in einem Auto drin. Und ich habe dann die Frau gefragt, wer das ist, und sie hat gesagt, Saibaba. Das war gleich warm in meinem Herzen und da dachte ich, da würde ich auch gern hingehen.
Wann war das?
1984.
Mhm. Und? Du hast gesagt, da würde ich auch gerne hingehen. Wie ging es dann weiter?
Ach so, ja. Ich bin dann zur Dina Rees gekommen und da hingen diese Bilder von Baba. Sie hat gesagt, ich könnte ihm Saibaba auch mal schreiben und da habe ich mich dann immer mehr auf Baba konzentriert. Also ich habe es immer mehr innerlich erfahren, wie groß seine Liebe ist oder wie rein das ist. Ja. Also und dann bin ich 1987 oder 86 dann zum ersten Mal hierher gekommen. Und da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, diese unermessliche Liebe erfahren, ja, zum ersten Mal in meinem Leben. Aber was die Hauptsache war, dass ich diese innere Stärke, also trotz aller Schwierigkeiten, die ich mit mir selber hatte und mit dem Leben ringsherum, also es war unglaublich viele Schwierigkeiten, war das trotzdem das höchste Glück für mich, dass ich jedes Jahr hierher konnte und dass ich da dann auch ganz viel Seva gemacht habe. Das habe ich gemerkt, dass Baba das möchte in der Küche. Also da konnte ich so richtig alle Energien auftanken, also auch Lebensfreude und Lebenskraft, also dieses gemeinsame Arbeiten in der Kantine, ohne große Worte, einfach tun und in so einem Geist der Liebe, das hat mich alles ganz tief berührt und genährt und getragen in all den Jahren. Ich wusste, es kommt auf die innere Arbeit bei mir an. Es war nicht so das Äußere, sondern ich wusste, das ist die innere Arbeit. Ja. Wenn ich zum Beispiel die Arbeit in der Kantine tue, dann da war ein unermesslicher Segen einfach. Dem habe ich vertraut. Ja. In Whitefield, in den früheren Jahren, das kommt mir jetzt wieder so ins Bewusstsein, da haben wir auf engstem Raum, ja, haben wir da also Berge von Geschirr gespült und wir waren dermaßen glücklich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, also da musste ich auch die Eimer spülen, ja, also 30, 40, 50 Eimer, alle nach Farbe sortiere. Und da habe ich immer gedacht, Baba materialisiert alles das für mich, damit ich glücklich bin. Damit ich ja nicht zu viel denke und zu viel grüble. Das ist sein Geschenk, ja, statt irgendwie so ein Medaillon.
Also das stellt ja immer mehr dreckiges Geschirr hin.
Ja, genau so kam es mir vor, dass das für mich das höchste Glück ist mit den anderen.
Da ist Swami sehr erfinderisch, wie er seine Devotis glücklich machen kann.
Also ich war eben alleinerziehend mit 3 Kindern, kleinen Kindern. Und da habe ich geträumt, dass Baba im Wohnzimmer den Tisch deckt. Und da habe ich zu ihm gesagt, ach, dass Narayana zu Besuch kommt, das finde ich ja super. Er hat Handtücher zusammengefaltet, wie eine ganz liebevolle Mutter. Und da wusste ich ja, das ist diese Arbeit in der Kantine. Und in den letzten Jahren so das Wichtigste war, diese innere Gewissheit und das Training wirklich, also die Konzentration darauf, dass ich Gott bin. Das ist die Essenz für mich. Also, und obwohl ich so viele innere Schwierigkeiten habe, ja, auch immer noch, dass ich da ins Vertrauen hundertprozentig gehe und in jede Ecke von meinem Leben, dass ich da mit Gott hingehe. Und dieses Ich bin Gott, dass ich das immer mehr eben fühle und spüre, dass eben die Quelle in mir ist, ja, dieses Zentrum des Lebens, dass ich da immer mehr hingehe, dass dieser äußere Gott, dass das nicht die Wirklichkeit ist, also dass die Wirklichkeit eben in mir liegt. dass es ich bin Gott und dass ich wunderbar bin, weil ich eben so nicht so ein gutes Selbstwertgefühl habe und dass ich da dieser Göttlichkeit vertraue und an mich glaube. Und das wiederhole ich ständig, ja. Dass ich da gesund werde, ganz von innen und von unten, oben, seitlich. Und für mich ist die wichtigste Lehre, dass ich Gott bin, dass ich das selber bin. Und dass das, also das Ziel, wie ich da hinkomme, ist, empfinde ich, dass das eben dieses selbstlose Dienen ist und dieses Vertrauen auf diese innere Göttlichkeit. Und ich fühle mich nicht mehr getrennt, sondern das ist wie ein, zum Beispiel mit den Frauen, wenn wir da sitzen, wie ein ganz, also kostbares, zartes, kraftvolles, mütterliches Feld. Da ist so eine Liebe drin in allem hier, dass jeder Aspekt so genährt und so unterstützt wird. Also das finde ich einfach phänomenal. Ich kann das immer mehr sehen, wenn ich zum Beispiel jetzt Toastbrote backe, da also morgens diesen Cheese Toast, also weißt du, da habe ich das Gefühl, das fließt zu allen Menschen hin, ja, und ich werde immer mehr zu dem selber, also zu diesem Brot, das ich da backe, da habe ich das Gefühl, es nährt alle Menschen, wenn ich das in diesem Geist mache und mein Herz öffne, dann werde ich selber zu dem, was ich mache.
Die Arbeit in der Kantine beginnt ja morgens sehr früh.
Also ab 4 Uhr morgens, dann toaste ich die Toastbrote im Backofen und dann backe ich noch die Cheese-Toaste.
Mit wie vielen Menschen rechnet ihr denn immer zum Frühstück?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist jedes Mal anders. Die Zahlen kann ich dir leider nicht sagen. Also an Weihnachten 42 Bleche und heute waren es nur 13. Aber es waren bis gestern, vorgestern 25 Bleche pro Morgen. Und 30 bis 40 Bleche Toastbrote erstmal zur Vorbereitung. Die werden dann bestrichen.
Und jeder hat da seine eigene Aufgabe? Also der eine macht Tee, der eine macht Brot?
Ja, ja. Also die Aufgaben sind verteilt. Also ich habe jetzt diese Aufgabe bekommen mit den Toastbroten, also mit dem Ofen. Das ist jedes Mal anders. Was gerade dran ist, ich sage es halt immer zur Reinigung. Bei mir kamen dermaßen viele Muster hoch, alte Verzweiflungsmuster, dass ich Verantwortung habe und sie vielleicht nicht tragen kann und so. Und dann immer den Namen wieder Gottes, ich bin Gott, ich bin Gott. Und einfach da reingehen in dieses Vertrauen und dass ich gar nichts tun muss, ja, das wächst, das ist dann wirklich wie eine ganz tiefe Heilung von ganz alten Mustern. Und die gehen dann von Tag zu Tag mehr weg, alter Stress und so weiter. Und übrig bleibt eigentlich gar nichts, ja, sondern nur so ein selbstverständliches Tun, ohne drumrum. Und also rein praktisch läuft es so ab, dass eine, die Toastbrote so ein bisschen unter sich hat, ja, und die Fabienne, die macht den Porridge und den Tee machen die Sevadals, die indischen. Die sind eben ab morgens 4 Uhr wird gebacken, gekocht und Toastbrote gemacht. Und die Menschen sind ja auch nicht jeden Tag da, manche sind permanent da. Es ist eine stille Atmosphäre, eine lebendige, stille Atmosphäre. Jeder tut einfach das, was zu tun ist.
Das heißt, ihr könnt dann gar nicht zum Rudram gehen und zum Bhajan?
Nein, doch, zum Bhajan kann ich jetzt gehen. Ich bin dann so um 9 Uhr fertig und dann kann ich zum Bhajan singen gehen.
Hast du Zitate, was Baba über Seva sagt?
Eigentlich nur, dass Seva und Liebe nötig sind, um diesen Ocean of Samsara to cross. Also zu überwinden, ja, den Ozean von Samsara zu überwinden, ja, dass es die beiden Flügel sind.
Dieser Satz steht ja auf einem großen Plakat an der Wand, so dass du es immer vor Augen hast.
Ich möchte nur sagen, das ist einfach so ein lebendiges Leben hier, weißt du, so gucken, was ist zu tun. Ja, heute Morgen war ich noch im Super, also in dem Hospital und habe Medizin jemand gebracht, die wurde, also hat einen Tumor hier. Eine alte Devotee, die hier permanent lebt. Und da habe ich dann Medizin hingebracht und habe mich eben so vollkommen beschenkt gefühlt, dass ich dahin konnte. Ja. Also dieses Beschenktwerden durch Seva, das ist für mich die tiefste Erfahrung eigentlich. Die tiefste Freude.
Du hast ja vorhin von dem Traum erzählt, Swami als Hausfrau. Träumst du häufiger von ihm?
Ja, also ich habe sehr viele Visionen innerlich und die sehr klar sind und sehr, sehr tief sind. Aber ich habe eben das, ich habe in den letzten Jahren immer weniger darüber gesprochen, auch nicht mit meinen Freunden, weil ich einfach das Gefühl habe, oder ich möchte diese Herzensqualität leben. Ja, in dieser ganz einfachen, also Zuwendung in dem Moment gegenüber und keine andere Ebene, sondern nur in diesem Moment diese Herzöffnung leben. Das ist so die Motivation, die ich habe. Ja.
Ja, das war sie wieder, unsere heutige Sendung. Und ich kann es eigentlich kaum fassen, woher so all diese Devotis kommen und bereit sind, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihre persönliche Geschichte mit Swami zu erzählen. Natürlich war ich dann um 14 Uhr auch noch bei Claudia, die mich ja vorhin eingeladen hatte. Und ich kann wirklich nur zustimmen, dass das nur Baba bewerkstelligen kann. Und ich muss gestehen, ich bin froh, dass ihr mir nicht Töpfe zum Reinigen bringt, sondern Menschen. Danke an Ruth Lund, Irma Knoke und Priska Springmann. Ihr Radioteam sagt Tschüss, am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.